2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwoch, der 8. September 2021, circa eine Stunde nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört das vor dem Spielgespräch zum Auswärtsspiel bei Hannover 96 am kommenden Samstag. Ja, und bevor ich heute Abend zu meinem Gesprächspartner komme, gibt es hier noch eine Ankündigung in eigener Sache zu vermelden. Das VDS-NDS-Team freut sich sehr darüber, dass ab sofort unser langjähriger Millanton-Sponsor die Kervida Kreativbrauerei die Vor- und Nach dem Spielgespräche präsentieren wird. Kervida, das ist die Brauerei von Julia und Olli Wesselow mit den handgebrauten Bieren aus Hamburg, die uns schon seit Jahren in der Monatssendung begleiten und seit dem letzten Jahr ja auch im Blog mit dem wunderschönen Slogan »Kein Bier für Nazis« präsent sind. Ihr seht, diese Partnerschaft kommt nicht von ungefähr, sondern wird von einem gleichen Wertekanon getragen. Den kleinen Werbeblock wird es immer am Anfang einer Sendung geben und wird von uns nativ eingesprochen. Das heißt, es werden keine vorproduzierten Werbetrailer eingespielt, so wie ihr es vielleicht vom Radio kennt. Um den werblichen Teil vom redaktionellen Teil zu trennen, werdet ihr dann am Anfang der Werbung immer so etwas wie »Es folgt der Werbeteil« oder »Der Werbeblock« hören. Die Unterstützung von Kervida hilft uns sehr, den gesamten Millanton noch mehr zu professionalisieren und für euch, werte Hörerschaft und Leserschaft, Stück für Stück noch besser und interessanter zu machen. Und damit ihr euch einfach auch schon mal an den kleinen Werbeteil am Anfang einer jeden Folge gewöhnen könnt, spreche ich jetzt diesen Werbeblock einfach mal ein. Und nun folgt der Werbeblock. Diese Sendung wird euch präsentiert von Kervida, der Brauerei aus Hamburg, die seit 10 Jahren bestes handgemachtes Bier braut. Eins davon lasse ich mir jetzt auch gerade während der Aufnahme hier schmecken. In diesem Fall ist es das alkoholfreie UNN über Normal Null, ja, das schon unzählige Preise eingeheimst hat und zu den besten obergärigen alkoholfreien Bieren der Welt zählt. Schmeckt fruchtig lecker und macht vor allen Dingen, das ist ganz wichtig beim Podcast aufnehmen, nicht dun. Alle Infos und die Biere von Kervida erhaltet ihr auf kervida.bier, wobei das Bier wie das englische Bier, also mit Doppel-E geschrieben wird, kervida.bier. Bitte denkt immer daran, Bier stets bewusst zu genießen und ja, das soll es auch schon gewesen sein mit dem Werbeteil. Und nun komme ich zum heutigen Gesprächspartner und darf recht herzlich Tobi vom Vorwärts nach Weit Podcast begrüßen. Moin Tobi.
Moin. Moin Michael, ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch, dass du dabei bist. Du warst ja schon mal so in früheren Folgen bei Millanton zu Gast, aber wir hatten noch nicht das Vergnügen miteinander.
Nee, hast du recht, bisher durfte nur der Yannick.
Ja, Yannick war es, genau. Ja. Und deswegen am Anfang einer Sendung würde ich von dir gerne wissen, wer bist du, was machst du so in deinem Leben und warum Hannover 96 und nicht Eintracht Braunschweig?
Oh, da steigst du ja gleich gut ein. Also ja, mein Name ist schon gesagt, ich bin der Tobi. Grüße auch alle Zuhörenden natürlich des Millantons hier vor dem Spiel von eurer Mannschaft, bei unserer Mannschaft am Samstag. Ich bin, wie du schon gesagt hast, im Moment Podcaster bei Vorwärts nach Weit. Das ist ein 96-Podcast. Wir sind auch empfangbar auf allen möglichen Podcast-Formaten. Ich hoffe übrigens, dass die Herrenhäuser Brauerei gerade zuhört, weil das, was du da mit deinem Partner machst, das fände ich mit der Herrenhäuser Brauerei in Hannover irgendwie auch ganz cool. Aber das nur am Rande. Ich arbeite im normalen Leben in einem Sanitätshaus. Ich verantworte da einen Bereich der Reha-Technik. Das sind so Rollatoren, Rollstühle und dergleichen. Und habe mal irgendwann angefangen, über Hannover 96 zu bloggen. Das ist so mittlerweile 7 Jahre her. Dann habe ich eine kurze Zeit gehabt, die ich auch bei unserer lokalen Presse arbeiten durfte. Und war dann aber irgendwie für mein Gefühl nicht unabhängig genug und habe dann gesagt, nee, jetzt schreiben war ganz schön, aber ich will auch reden. Und dann habe ich mit einem Partner zusammen den Podcast gegründet. Mittlerweile sind wir 4 Leute und berichten eigentlich immer vor den Spielen, haben uns aber so ein bisschen das Konzept verändert. Wir senden jetzt immer nur noch direkt nach Abpfiff, so richtig noch aus der Emotion heraus.
Quick and Dirty nennt ihr das, richtig?
Ja, genau, Quick and Dirty nennen wir das. Und im Moment eher aus der negativen Emotion heraus. Auch schon, der Moment ist auch schon ein bisschen zu lang, wie ich finde, irgendwie. Ja. Mindestens seit unserem letzten Aufeinandertreffen, möchte ich beinahe sagen. Das war so ein kleiner Knackpunkt. Aber da kommen wir ja vielleicht noch drauf. Und viel mehr gibt's, glaube ich, über mich da gar nicht zu, also wissenswert ist sowieso nicht, aber auch nicht zu erzählen.
Ja, ich habe übrigens eure letzte Folge gehört, die nach dem Darmstadt-Spiel, wo ihr 4-0 verloren habt. Das war sehr emotional. Also das war wirklich an einem großen Rand quasi schon nah dran, das Ganze.
Und ja, da bin ich auch nicht sicher, ob wir das gut finden. Also das war tatsächlich sehr emotional, da hast du völlig recht. So emotional waren wir vorher, glaube ich, noch nie.
Also ich als Außenstehender kann ja sagen, wer den Schaden nicht hat, ne, der kann sich das gut anhören. Mhm. Aber wenn man da mittendrin ist, ist das natürlich, ist das natürlich auch ein bisschen verständlich, dass das so eher eventuell ist. Sag mal, Tobi, weißt du noch, also ich sehe so an deinem Twitter-Handle, dass du wahrscheinlich, dass wir so ein Jahrgang sind, so Anfang, Mitte 40. Weißt du noch, wann du dein erstes Spiel im Stadion gesehen hast von
Hannover? Aber natürlich.
Gegen Wien und das Ergebnis.
Ja, das weiß ich tatsächlich. Also, übrigens habe ich eine Frage noch gar nicht beantwortet, nämlich warum 96?
Stimmt.
Ich bin nicht ganz sicher, ob man sich selbst den Verein aussucht oder ob der Verein einen aussucht.
Große Philosophiefrage, genau.
Ja, das stimmt. Also ich sag's dir ganz ehrlich, weil so spanne ich jetzt auch den Bogen zu der zweiten Frage. Mein erstes Spiel war nach dem Pokalsieg in der Saison 92-93, es war ein Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg, das genaue Datum habe ich jetzt nicht mehr. Wolfsburg war damals Aufsteiger aus der dritten Liga und war gespickt mit ganz vielen Ex-96ern. Mhm. Und das Ergebnis damals war 3-1, das weiß ich noch. Und 96 dann so richtig aktiv verfolgt, habe ich auch erst seit dem Pokalsieg. Also man könnte mich eigentlich zumindest zu damaliger Zeit einen echten Erfolgsfan nennen. Vorher hatte ich mit 96 nicht so viel zu tun. Das ging aber ganz vielen in der Stadt so. Es war so die 90er Jahre, waren keine guten Jahre, zumindest bis Mitte der 90er, für Hannover 96. Man hat dann immer wieder an Schüler Freikarten verteilt, damit wenigstens 5000 Zuschauende im Stadion sind. Und das war wirklich eine schlimme Zeit für und mit Hannover 96. Aber der Pokalsieg war halt so dieses alles Überstrahlende. Und der hat mich dann auch irgendwie neugierig gemacht. Und dann war ich in der Saison danach das erste Mal da. Ich weiß noch, für 7 Mark einen Stehplatz für Schüler überdacht in einem Block voller Nazis. Übrigens ganz widerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ganz, ganz schlimme
Zeit. Ich bin zur damaligen Zeit auch oft nach Hannover gefahren. Wir waren in der gleichen Liga in der Saison und ich kenne das alles noch,
Es waren wirklich ganz, 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 ganz schlimme Zeiten. Ja. Und erst so seit 98 hat sich das gebessert, als dann wirklich die ersten Ultragruppierungen sich bei uns gegründet haben und dann auch die Nazis komplett aus dem Stadion vertrieben haben, was also eine sehr gute Entwicklung war. Damals war es aber echt bitter, zu 96 zu gehen. Deswegen eigentlich ist die Frage noch viel mehr, warum 96? Nicht, warum Eintracht Braunschweig nicht, weil das liegt auf der Hand, aber weil Braunschweig einfach scheiße ist. Aber 96 hat mich damals tatsächlich gepackt. Also auch wenn es irgendwie immer... Es war immer schlechtes Wetter, schlechter Fußball, aber trotzdem fand ich es geil, da hinzugehen und bin dann dabei geblieben. Ja. Jetzt mittlerweile guck mal, das sind ja fast 30 Jahre.
Ja, genau. Ja, ich bin ähnlich angefangen, 89 bin ich angefangen mit
wow, also noch früher.
Spiele im Stadion, genau. Ihr seid damals, wenn er das noch nicht weiß, um das mal abzuschließen, ihr seid als Zweitligist Pokalsieger geworden. Das ist natürlich nicht so gewöhnlich. Ja,
erste und einzige bis heute.
Und ihr habt im Finale gegen
Borussia Mönchengladbach nach Elfmeterschießen gewonnen, den entscheidenden Elfmeter damals reingeschossen, Michael Schönberg. Christensen, da gab es sogar ein Lied über ihn. Der war Netzflicker. Das ist ganz witzig. Der gelernte Beruf vor ihm war Netzflicker für Fischer. Ja, ganz toll. Und hat dann später noch eine tolle Karriere bei Kaiserslautern gemacht. Die waren damals Bundesligist. Da ist er dann auch so ein kleiner Hero geworden, wie er es bei uns dann auch war. Und
ich glaube sogar, er war sogar im Kader der Europameister 92. Kann das sein?
Boah, da erwischt mich auf den falschen Fuß.
Gut, das ist auch
weiß
egal.
Ich tatsächlich nicht.
Das können wir auch
abschließen. Ich würde eher sagen, wenn, dann danach. Also ich glaube 92 noch nicht, sondern dann ist er dann irgendwann nach Lautern gegangen und da war er dann in der Bundesliga tatsächlich sehr erfolgreich. Bei uns sogar mal ein Spieltrainer auch noch.
Ja, Wahnsinn.
Irgendwann Ende der 90er oder Mitte der 90er. Genau, also Michael Schirmer-Christensen, falls er uns hört, natürlich jeder hört den Millanton. Also liebe Grüße an Michael Schirmer-Christensen.
Grüße, genau. Ja, lass uns doch mal zum aktuellen sportlichen Zeitgeschehen kommen.
Ungern, ja.
Ja, ich weiß. Ich muss es aber natürlich sagen, damit die Hörerschaft auch das einzuordnen weiß, die vielleicht nicht gerade wissen, wie es um euch bestellt ist. Also aktuell nach 5 Spieltagen Platz 17, 4 Punkte und 2-10 Tore. Der schlechteste Saisonstart seit 25 Jahren. Hast du dir den Start vor der Saison so vorgestellt?
Nein. Also, dass es schwierig werden könnte, das hatte ich schon erwartet. Wir haben einen relativ großen Umbruch. Da werden jetzt einige 96-Fans sagen, oh nee, wir haben keinen Umbruch, aber doch, wir hatten schon einen relativ großen Umbruch. Wir haben einen neuen Sportdirektor, wir haben einen neuen Trainer, ein neues Assistenzteam, auch die Betreuer sind neu, die Ärzte, die Physios sind neu, einige neue Spieler. Es sollte ja eigentlich alles besser werden, weil wir dann doch schon der Meinung waren, dass mit Kenan Kocak, also dem Vorgänger unseres jetzigen Trainers Jan Zimmermann, ja, dass da vieles auch in seiner Person begründet war und der Saisonstart lehrt uns nicht zwingend etwas Besseres, sondern wir müssen einfach sagen, die Probleme von 96 waren größer, als ich sie zumindest erwartet habe.
Ja, okay. Also das, was ich von außen wahrnehme, ist natürlich erstmal großer Umbruch, würde ich sagen. Ich glaube, Zugänge, Abgänge, 10, 11 auf jeder Seite, das ist schon eine Menge eigentlich, kann man sagen. Und dass ihr auch einen neuen Trainer habt, der ja aus Havelse gekommen ist, mit Havelse eigentlich ja, oder ist ja noch aus der Regionalliga in die dritte Liga aufgestiegen und sozusagen Lokalkolorit mitbringt, Hannover-Luft. Sehr viel
ist auch gebürtiger Hannoveraner. Genau. Hat zwar mal beim falschen Verein gespielt, aber ist zumindest gebürtiger Hannoveraner.
Ja, genau. Also das erstmal so zu den groben Fakten. Vielleicht reden wir einfach mal konkret erstmal über so Abgänge und Zugänge, weil das mich interessiert und ich denke auch die Hörerschaft. Also vielleicht nicht alle, weil das natürlich doch eine Menge sind. Ja. Aber ich würde mal so die wichtigsten nehmen, vielleicht auch mal aktuell den jüngsten Abgang, der auch eine St. Pauli-Vergangenheit hat und der... wie soll ich sagen, wo der Abgang sportlich euch garantiert sehr trifft, menschlich vielleicht nicht so unbedingt, so wie ich ihn kenne, aber sag mal was zu Marvin Ducksch, der ist zu Bremen gegangen für 3,5 Millionen, sagt man. Ne?
Für kolportierte 3,5 Millionen, erstmal eine Wahnsinnssumme übrigens in der Zeit, in der zweiten Liga, finde ich. Ja, Marvin Ducksch ist mal zu uns gekommen, um uns eigentlich direkt wieder in die Bundesliga zu schießen. Marvin Ducksch an sich ein guter Stürmer, sag ich mal. Also das ist schon ordentlich. Hat eine gute Torquote auch bei uns gehabt. Menschlich, du hast es schon gesagt. Vor allem aber auch von der Einstellung her war es manchmal ein bisschen schwierig mit Marvin Ducksch. Hatte Marvin keinen Bock, war die Mannschaft nicht erfolgreich. Und es kam leider relativ häufig vor, dass Marvin Ducksch keinen Bock hatte. Und wenn es bei ihm dann lief, lief es in der Regel auch für die Mannschaft. Also das heißt, 96 war sehr abhängig von Marvin Ducksch, was auch daran liegt, dass andere Spieler, die im Sturm oder von denen man im Sturm mehr erwartet hat, eben nicht so performt haben. Deswegen war es dann auch leicht für Marvin Ducksch da herauszustechen. Ob er uns sportlich tatsächlich fehlen wird, das werden wir noch sehen. Aber zumindest erst einmal ist natürlich der reine Abgang von Marvin Ducksch wahrscheinlich sogar schlecht nachzuvollziehen, wenn man den dann zu einem Liga-Konkurrenten wechseln lässt und abgibt. Also stärkt man ja eigentlich dann Konkurrenten in der Liga mit einem ordentlichen Stürmer. Aber ich glaube, dass Marvin Ducksch bei Holstein Kiel ja mal Torschützenkönig in der zweiten Bundesliga, an diese Form wird er auch bei Werder Bremen nicht wieder anknüpfen können, auch wenn man natürlich sagen muss, dass er gleich in seinem ersten Spiel 2 Tore schießt. Mhm. Ja, okay, also Marvin Ducksch schießt Tore, Marvin Ducksch braucht aber auch für seine Tore extrem viele Chancen. Das heißt, wenn Werder Bremen es sich leisten kann, dass er dann vielleicht auch mal 5 Hochgeräter kläglich vergibt pro Spiel, dann wird er da erfolgreich sein. Wenn sie sich das nicht leisten können, dann wird auch in Bremen irgendwann gesagt werden, oh, na nee, da muss mehr kommen. Vor allem bei dem Preis.
Ja, okay. Wissen wir noch nicht, aber der Einstand ist auf jeden Fall schon mal für ihn, für Bremen fantastisch gewesen mit den beiden Toren, die er da gemacht hat am letzten Spieltag.
Auf jeden Fall.
Ja, und bei euch, aber da kommen wir gleich vielleicht zu den Neuzugängen, wenn es um den Sturm geht, nochmal, also erstmal Marvin Ducksch nach Bremen. Als zweiter Abgang ist mir aufgefallen, weil ich ihn als sehr spielstark, als einen sehr wichtigen Spieler bei euch im offensiven Mittelfeld gesehen habe. Genki Haraguchi ist gewechselt zur Union Berlin. Wie ist das so für dich, dass der nicht mehr da ist?
Ja, das ist tatsächlich ein herber Verlust, sowohl sportlich als auch menschlich. Also Genki Haraguchi war schon der wichtigste Spieler von Hannover 96. Er war auch der beste Spieler in meinen Augen von Hannover 96. Das heißt natürlich, so ein Abgang wiegt extrem schwer. Man sieht ja auch gleich bei Union, kriegt er auch seine Einsatzzeiten und ist da auch erfolgreich. Also der hat schon das Format für die Bundesliga. Und deswegen ist dieser Schritt für ihn folgerichtig und auch nachvollziehbar. Mich als 96-Fan schmerzt das sehr. Wenngleich ich sagen muss, dass man schon eine Idee dabei hatte, ihn in irgendeiner Art und Weise auch zu ersetzen, beziehungsweise diesen Verlust aufzufangen. Aber grundsätzlich erstmal der Abgang von Genki Haraguchi in meinen Augen auch deutlich schwerwiegender als der Abgang von Marvin Ducksch.
Also mir ist der immer in allen Spielen gegen St. Pauli auch extrem aufgefallen. Spielstark, Vorbereiter, aber auch im Abschluss stark. Und habe ich immer so als entscheidende Säule bei euch im offensiven Mittelfeld wahrgenommen.
Hast du auch völlig recht. Absolut, das war er auch.
Ja, genau. Weitere Abgänge. Da weiß ich jetzt gar nicht genau einzuordnen, wie schwer die dich treffen oder euch treffen, aber sie sind trotzdem, sage ich mal, bekannte Namen für Hannover. Ich sag dir einfach mal die vier und du sagst mal irgendwie, wer davon, wo das wehtut oder wo es nicht so wehtut. Also Simon Fallett ist in die Türkei gewechselt, kurzfristig auch noch irgendwie erst so Mitte August. Dann haben wir noch Timo Hübers, der nach Köln gegangen ist, Kingsley Schindler auch zu Köln und Jaka Bijol ist wieder nach Moskau. Das war nur eine Laie, glaube ich, ne? Ist wieder nach Moskau zurück.
Richtig.
Ne? Genau.
Ja, also um es kurz zu machen, bis auf Timo Hübers erkenne ich da keinen Verlust. Timo Hübers, einfach auch, weil er hier aus der Region kommt, ist nicht aus Hannover, aber aus Hildesheim. Das ist ein, das müsste ich fast sagen, ein Vorort von Hannover. Das werden die Hildesheimer aber nicht gerne hören, aber ich sag's trotzdem. Timo Hübers bei uns auch in der Jugend groß geworden. Er war ein A-Jugendpokalsieger mit Hannover 96. Übrigens, interessanterweise, habt ihr auch einen A-Jugendpokalsieger von 96 bei euch im Kader, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Also
ja, gerne.
Timo Hübers wirklich hat auch das Zeug zur Bundesliga. Köln ist für ihn ja auch jetzt nichts Unbekanntes. Er war schon einmal in Köln, da in der zweiten Mannschaft, nachdem er sich bei uns nicht ganz durchsetzen konnte, kam dann zurück nach Hannover, hat hier schwere Verletzungen gehabt, zweimal einen Kreuzbandriss, kam dann wieder zurück und war bei uns einfach der Abwehrchef. Und auch der Abgang wiegt schon relativ schwer, wobei ich sagen muss, der wurde jetzt dann doch gut kompensiert. Und die anderen Spieler, also Simon Fallett, glaube ich, von der Qualität her ist ein guter Fußballer, ein guter Innenverteidiger bei Eintracht Frankfurt, sich leider nicht ganz durchsetzen können. Von dem haben wir uns extrem viel versprochen, ist hier aber nie angekommen. Und letzten Endes war dann dieser Schritt, dass er in die Türkei, muss man sagen, zurückgeht. Er war ja auch, bevor er bei uns war in der Türkei, dann auch irgendwo folgerichtig. Und Jaka Bijol, ja, war eine Laie, hat nicht funktioniert bei uns. Mhm. Ein junger Typ, guter Fußballer, aber für die zweite Liga nicht mit der nötigen Zweikampfhärte.
Ja, okay. Dann habe ich den tatsächlich stärker wahrgenommen bei euch im Gefüge, als er dann doch war anscheinend, ja.
Ja, also er hat, nee, auch da, er ist nicht, also von den Anlagen her ist er wirklich ein sehr, sehr guter Fußballer. Und ich war auch ein Freund von Jaka Bijol, ich war damit relativ allein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, trotzdem, die Zweikampfhärte brachte er eben nicht mit. Er ist verpflichtet worden, um den Abgang von Waldemar Anton, der spielt jetzt beim VfB Stuttgart, zu kompensieren. Der hat bei uns auf der 6 gespielt, spielt bei Stuttgart jetzt in der Innenverteidigung. Da hat er bei uns auch mal angefangen, auch ein A-Jugendpokalsieger im Übrigen. Und ja, er hat es aber nicht geschafft, diese Fußstapfen von Waldemar Anton auszufüllen. Und außer, dass er immer Ansätze zeigte, wo man sagen kann, dass das kann einer werden, war da nicht viel zu sehen. Und wir hatten, glaube ich, eine vereinbarte Ablöse von 5,5 Millionen, die ist völlig utopisch und eine weitere Laie wollte Moskau nicht. Und aber auch da muss ich sagen, bei den Transfers, die wir so am Ende der Transferperiode gemacht haben und realisieren konnten, haben wir ihn mehr als gleichwertig ersetzt. Wir haben da sogar die Position stärker besetzt jetzt.
Genau, dazu kommen wir jetzt zu den Neuzugängen, auch zu den jüngsten. Als direkte Reaktion auf den Abgang von Duxch kann man eigentlich den Zugang jetzt von Lukas Hinterseher sehen,
ja,
der aus Südkorea gekommen ist.
Genau.
Und auch eine Hamburger Vergangenheit hat, wenn auch woanders in
Hamburg. Beim falschen Verein, ja.
Genau, wie siehst du diesen Zugang? Also vielleicht auch erstmal so standalone oder isoliert und dann aber auch noch im Vergleich zu Marvin Duxch.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Lukas Hinterseher ist jetzt kein Name, bei dem ich jubelnd vom Sofa aufspringe und sage, wow, dass uns das gelungen ist, das ist natürlich fantastisch. Ich meine, Marvin Duxch Mitte 20, Lukas Hinterseher ist 30, also da haben wir uns jetzt auch perspektivisch nicht zwingend verbessert. Was man aber durchaus sagen muss, ist, dass Lukas Hinterseher es zumindest beim VfL Bochum geschafft hat, im Verlässlichen der zweiten Liga auch über zwei Saisons zu treffen. Er hat da zwei Saisons gespielt, hat in 62 Spielen dann auch 32 Tore geschossen. Das finde ich schon eine ganz gute Quote. Beim HSV hat er sich dann nicht durchsetzen können. Letzten Endes in der ersten Saison noch mit 9 Toren, dann in der zweiten Saison nur noch Ersatzspieler, weil Simon Terodde eben alles überstrahlt hat im Sturm des falschen Hamburger Vereins. Und grundsätzlich, also als der Name das erste Mal durch die Presse geisterte, dachte ich, um Gottes Willen, nicht Lukas Hinterseher. Ich kann es aber gar nicht so gut begründen. Also ich habe ihn jetzt gar nicht so spielen sehen. Ich habe ihn bei Bochum damals nicht so wahrgenommen, weil das zumindest eine Zeit lang dann auch im Zweitligist war, der uns nicht interessiert hat. Als dann Ingolstadt in der Bundesliga war und er da auch gespielt hat, ist er nicht besonders herausgestochen. Unterm Strich muss ich aber ganz ehrlich sagen, diese 3,5 Millionen für Marvin Ducksch, wir haben 350.000 für Lukas Hinterseher bezahlt, der in der zweiten Liga schon nachgewiesen hat, dass er weiß, wo das Tor steht. Er ist halt ein reiner Boxspieler. Also Marvin Ducksch hat sich gern auch mal fallen lassen, hat versucht, das Spiel mit aufzubauen. Das ist Lukas Hinterseher halt nicht. Lukas Hinterseher ist jemand, der lebt von Flanken. Das ist auch das Spiel, was Jan Zimmermann gerne forcieren möchte und gerne spielen möchte über die Außen. Und da passt dann Lukas Hinterseher tatsächlich besser zu, als es Marvin Ducksch letzten Endes getan hat. Die beiden sind aber schwer zu vergleichen, weil sie andere Spielertypen sind. Es könnte aber sein, dass Lukas Hinterseher uns mehr Freude bereiten wird, weil wenn der den Ball kriegt, ist er vielleicht nicht so verlässlich wie bei Simon Terodde drin, aber oder auch bei Guido Burgstaller. Aber ich glaube, so Guido, ich würde ihn tatsächlich mit Guido Burgstaller würde ich ihn sogar tatsächlich vergleichen wollen. Also ich glaube, da haben wir, die haben eine ähnliche Qualität.
Ja, also du, genau, also das Ding ist halt so, er ist halt ein Boxspieler und das bedingt aber auch, und da kommen wir nachher noch zum System natürlich, dass du halt starke Achterpositionen und Außenverteidiger hast, die dann auch irgendwie diese Sachen entweder hoch oder flach lösen, dass die Bälle halt wirklich in den Strafraum kommen.
Das stimmt.
Genau. Eine große Baustelle, das habe ich eurer Podcast-Folge entnommen. Also du hattest generell oder ihr hattet quasi angemerkt, dass die Bindung zwischen den Mannschaftsteilen einfach sehr, sehr schlecht war. Und da habt ihr auch in erster Linie angesprochen, die Bindung zwischen Mittelfeld und Abwehr, sprich die eine oder die zwei Sechser-Positionen. Und da habt ihr jetzt ja nochmal reagiert, indem ihr Gael Onduwa geholt hat, aber auch Tom Tribol, der ja auch eine Hamburger Vergangenheit hat. In der Saison 2014, 2015 bei St. Pauli gespielt hat, aus Bremen gekommen ist. Und wie siehst du das? Also die beiden Zugänge und, okay, ist noch kurz, ne? Also sie sind erst kurz da, aber kannst du da schon was zu sagen?
Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass tatsächlich das eine Riesenbaustelle war. Das war eine Baustelle, auch eigentlich seit dem Abgang von Waldemar Anton, der damals bei uns als alleiniger Sechser überzeugen konnte und diese Aufgabe auch gut gelöst hat. Nach seinem Abgang haben wir es mit Jakob Biol versucht, das hat nicht so ganz funktioniert und in der Regel hat dort dann immer auch ein Dominik Kaiser mitgespielt. Also ich bin immer glücklich, wenn es Spieler gibt, die Dominik Kaiser potenziell ersetzen können.
Das genau, man mag so ein bisschen sagen, daran liegen. Du bist kein Kaiser-Fan, das kann man in jeder Folge heraushören. Nee. Also ganz klipp
und klar. Ja, aber es liegt gar nicht jetzt an den Menschen, Dominik Kaiser, deswegen nein, ist es ein bisschen unfair. Es liegt aber daran, wer so lange in diesem Konstrukt Red Bull so viel Freude empfunden hat, der schafft es nicht in mein Herz. Tut mir leid, weil Red Bull etwas ist, was ich auf das tiefste ablehne und für mich eine wirklich Entwicklung ist, wenn wir davon mehr hätten im deutschen Profifußball, dann wäre das eine Sportart, die ich nicht mehr verfolgen wollen würde. Also Red Bull ist, lehne ich halt komplett ab und dann lehne ich halt auch irgendwie Spieler von denen ab. Das ist dann nicht immer argumentativ nachvollziehbar, aber es ist zumindest konsequent. Und deswegen war Dominik Kaiser für mich immer so eine Reizfigur, würde ich mal sagen. War dann auch noch Kapitän, damit kam ich überhaupt nicht zurecht. So, das heißt erstmal grundsätzlich, dass wir da Spieler haben, die Dominik Kaiser setzen können, begrüße ich sehr. Tom Trübel, glaube ich, bei Werder Bremen, ja, ich meine, da war noch ein junger Spieler. Bei euch konnte er sich auch nicht so richtig durchsetzen, oder?
Nee, genau.
Also das schwierig, dann ist er irgendwann in der Premier League gelandet.
Ja, ist dann erstmal zu Fürth gewechselt. Hat dann
ja, da war es schon besser.
Hat dann nochmal eine Schleife über Holland genommen, über Den Haag und ist dann eigentlich jetzt die letzten Jahre, ja, so seit 2017 halt in England unterwegs, ne?
Genau, und also ich sag mal so, man könnte ihn also attestieren, dass er eine gewisse Zweikampfhärte mitbringt. Wenn man so die ganzen Phrasen, die man so über den englischen Fußball gerne benutzt, ja, ne?
Schöner Narrativ.
Wenn man das zugrunde legt, dann müsste Tom Tuchel also eine gewisse Härte mitbringen. Und diese Härte ist eben genau das, was uns abging bisher im zentralen defensiven Mittelfeld. Gael Onduwa ist ein interessanter Spieler, den kannte ich vorher tatsächlich überhaupt nicht, deswegen fällt es mir schwer, ihn einzuschätzen. So von seinen Leistungsdaten her ganz interessant. Lange Zeit in Russland gespielt. Da auch in der Jugend irgendwie ausgebildet worden, spricht auch Russisch. Witzigerweise eine kleine Anekdote, als wir noch in der Europa League waren, sind wir in unserer zweiten Europa League-Saison gegen Anchi ausgeschieden und da war Gael im Stadion, weil er nämlich Samuel Eto'o, da irgendwie wurde er von ihm eingeladen, weil die beiden sich da freundschaftlich verbunden waren. Da war aber noch jung und in der Jugend so. Jetzt kommt er also nach Hannover, hat in der Schweiz ordentliche Leistungen gezeigt. Und das Problem, was er nur hat, ist, und damit habe ich tatsächlich Schwierigkeiten, er war jetzt seit Juli beschäftigungslos. Das heißt auch ohne Mannschaftstraining. Er hat sich wohl in Moskau ein bisschen fit gehalten und angeblich da auch mit der Mannschaft trainiert, aber dennoch, ich glaube, das ist ein bisschen was anderes, als wenn du so richtig im Wettbewerb stehen würdest. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit brauchen, bis wir den auf dem Platz sehen werden, denn so ein Fitnessrückstand, den holst du mal nicht ebenso auf. Wir haben das mal versucht dem lieben Patrick Tomessi, der im letzten Jahr unser Königstransfer war. Auch der kam aus der Arbeitslosigkeit und hat sich mit dem Personal Trainer fit gehalten und war dann nach 3 Monaten spielfähig, also mehr oder minder spielfähig. Und ich hoffe natürlich, dass bei Gael das deutlich schneller geht. Aber gegen euch, glaube ich, ist Gael zumindest für die Startaufstellung keine Option. Tom sehr wohl. Der kommt aus dem Spielbetrieb, also der ist voll im Saft.
Also wenn ich euren Trainer richtig verstanden habe, sind beide nicht bei 100%, also Tribul noch eher sogar. Und da wird noch gerätselt quasi, oder da lässt er sich noch nicht in die Karten gucken, wer da eventuell bei euch reinrutscht. Also was da natürlich auch noch eine Möglichkeit wäre, wäre halt Mike Franz, ne?
Ja, ich glaube eine Doppel-6 übrigens gegen euch, um da schon mal vorzugreifen. Und das wird dann wahrscheinlich
Tom
und ich denke doch, Tom Trübel und Mike Franz werden die Bilder.
Ja.
Also für mich nur wichtig, dass Dominik Kaiser nicht spielt. Also das wäre deswegen vielleicht auch mehr Hoffnung als tatsächlich Wissen sowieso nicht, aber auch mehr Hoffnung als das argumentativ und dafür zu können.
Genau, lass uns gleich nochmal auf das Spiel gegen Wolfsburg gucken, aber ich würde gerne nochmal den Deckel nochmal kurz drauf machen bei den Zugängen. Ich sage jetzt mal einfach nochmal die Namen, die mir aufgefallen sind, und du sagst entweder was dazu oder sagst, ist nicht so wichtig. Luca Kreinsch, spricht man das so aus,
Kreinsch? Ja, Kreinz, interessanter Spieler, jetzt auch noch verpflichtet worden, kurz vor Ende oder vor Schließen des Transferfensters, im Prinzip der Ersatz für Simon Fallett. Luca Kreinz hat einen sehr schlechten Einstand, hat ein Eigentor fabriziert gegen Darmstadt 98. Luca kann innen und links spielen, ist in meinen Augen Innenverteidiger Nummer 3 gerade.
Okay, gut. Dann haben wir Julian Börner, der von Sheffield Wednesday gekommen ist zu euch.
Ganz wichtiger Mann. Ganz, ganz wichtiger Mann. Julian Börner war ein Transfer, der sich ewig in die Länge gezogen hat. Die sind abgestiegen in der vergangenen Saison und nach Auffassung von Julian wäre sein Vertrag damit nichtig. War sich mit 96 einig, hat 96 auch einen Vertrag unterschrieben und dann fing es an, dass sein abgebender Verein da irgendwie anderer Ansicht war. Die FA wurde eingeschaltet, am Ende hat 96 dann eine kleine Ablöse gezahlt und der ist bockstark. Also da werden sich eure angreifenden Spieler umgucken.
Okay, gut zu wissen. Liebe Hörerschaft, auf Julian Börner achten. Dann haben wir noch Yannick Dehm von Kiel.
Ja, man hört immer, also ich habe ihn nie spielen sehen, außer gegen uns, aber man hörte, er sei einer der besten Außenverteidiger der zweiten Liga, kann rechts wie links spielen, rechts momentan an Seymour Royer kein Vorbeikommen, links war Niklas Hult verletzt, da konnte er dann eingesetzt werden, ist bei uns noch nicht ganz angekommen, wenn er das abruft, was er bei Holstein auch in der vergangenen Spielzeit gezeigt hat, dann ist er eine Verstärkung. Zumindest macht er unseren Kader breiter.
Ja, okay. Also ich habe ihn auch als stark in Kiel wahrgenommen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist für euch ein guter Zugang, Neuzugang. Sebastian Kerk von Osnabrück, Absteiger.
Ja, bei Osnabrück der Leistungsträger in der vergangenen Saison.
Genau.
Ist ein sehr interessanter Spieler. 10 Tore, 10 Vorlagen sprechen erstmal auch beim Absteiger eher für ihn. Und ist bei uns aber auch noch nicht so ganz, sind nicht ganz sicher, was wir mit dem machen. Also wir lassen ihn mal außen spielen, wir lassen ihn doch mal auf der 10 spielen. Wir haben so seine Position noch nicht gefunden und er sich vielleicht auch noch nicht so bei uns zurechtgefunden, halte ich für einen sehr interessanten Spieler und auch für einen sehr starken Zugang.
Ja, okay. Sebastian Stolze von Jan Regensburg.
Ja, also man könnte jetzt sagen, Stolz hat einen Fehler gemacht. Regensburg ist jetzt Tabellenführer, außer gegen euch haben die alles gewonnen. Ja,
sie sind noch Tabellenführer, aber haben gegen uns verloren, genau.
Genau. Alles gewonnen bis auf das Spiel gegen euch und sind noch Tabellenführer. Ja, Sebastian Stolz, also bisher nicht mehr als ein Ergänzungsspieler. Okay. Aber interessanter Mann. Also interessanter Mann, kann auf dem Flügel eingesetzt werden. Und da brauchten wir Personal, da brauchten wir auch Qualität. Personal haben wir und konnte jetzt aber noch nicht so die Qualität zeigen.
Ja, Okay. Wo du gerade sagst, Personal, also mir ist aufgefallen, ihr habt einen sehr großen Kader, deswegen wunderte mich auch so ein bisschen der letzte Neuzugang bei euch, 18-jähriger Leihspieler von Hoffenheim, Maximilian Bayer. Und ich habe jetzt mitbekommen, dass ihr relativ, ja, sechs Jugendspieler oder junge Spieler mit drin hattet, die der Trainer jetzt sozusagen ja mehr oder weniger aussortiert hat.
Und, ja, das stimmt. Ja, und trotzdem, das ist ganz interessant. Man muss dazu wissen, schon zum Ende der vergangenen Saison war die Prämisse, dass wir jetzt verstärkt auf den eigenen Nachwuchs setzen, weil wir eben auf dem Transfermarkt sonst nicht aktiv sein können. Das war so die Prämisse, mit der man in die Sommerpause gegangen ist, dass eben auch Jan Zimmermann, du hast es erwähnt, Trainer beim TSV Havelse, der hat eine Mannschaft aus dem Mittelfeld der Regionalliga immerhin zum Aufsteiger in die Dritte Liga gemacht. Da haben sie jetzt einen Negativrekord gerade aufgestellt mit 7 Spielen, 7 Niederlagen. Also ohne ihn, muss man dazu aber sagen. Das heißt, er hat aus den Jungs echt eine Einheit geformt, auch junge Spieler herangeführt.
Die spielen ja übrigens auch ganz nebenbei bei euch im Stadion, ne?
Havelse. Genau, die spielen bei uns im Stadion, weil das Stadion in Garbsen, das ist ein kleiner Vorort von Hannover, da kommt Havelse her, nicht ansatzweise Drittliga-tauglich wäre. Deswegen spielen sie bei uns vor bescheidenen Zuschauerzahlen. Ist, glaube ich, auch undankbar, in so einem fremden Stadion, so einem Riesenstadion dann zu spielen. Da kommen irgendwie...
Ich habe die Bilder gesehen in der Übertragung, das sieht nicht schön aus einfach so. Ne?
Also. Nee, ist auch keine Stimmung, außer der Gast macht sie. Das ist tatsächlich ein bisschen schade, aber Stimmung war in Garbsen auch nicht. Also von daher, das ist jetzt für die auch nichts Neues. Aber ich glaube, das Stadion, damit kommen die nicht ganz so zurecht. Aber ist ein anderes Thema. Also Jan Zimmermann eben angetreten mit der Prämisse, unsere Jugendspieler voranzubringen und sich auch aus der zweiten Mannschaft durchaus zu bedienen. Also einige Spieler hochgezogen, dann auch die Sommervorbereitung mitmachen lassen. Am Ende die meisten wieder zurückgeschickt, auch zwei Spieler, die in der Rückrunde in der vergangenen Saison von Kenan Kocak noch häufig berücksichtigt wurden. Musa Dumbuya zum Beispiel hat häufig dann bei uns in der ersten Mannschaft in der Rückrunde gespielt, mit Gudra nicht ganz so häufig, aber war zumindest im Kader. Das sind so zwei Prominente, die jetzt gerade wieder runtergeschickt wurden. Aber ja, also ich sag mal so, die Prämisse, wie gesagt, auf die eigene Jugend zu setzen, hat sich dann herausgestellt, als sie sind wohl nicht stark genug und dann hat man hinterher nochmal so viele Transfers realisiert.
Okay, ja gut, okay. Für mich war es nur verwunderlich, dass man halt noch einen 18-Jährigen leiht, irgendwie aus Hoffenheim, aber von dem man sich... Von dem man sich... Also der hat ja auch jetzt schon gespielt und auch gegen Wolfsburg halt im Sturm gespielt und anscheinend ist da ja irgendwie, sieht der Trainer ja Potenzial auf jeden Fall.
Ja, der bringt eine Qualität mit, die wir bisher im Kader nicht hatten. Okay. Der ist ein ganz wichtiger Spieler, ich sag mal so um Lukas Hinterseher herum, kann auch über den Flügel kommen, ist schnell, ist torgefährlich, hat bei Hoffenheim schon erste Bundesliga und auch Europapokal-Erfahrung sammeln können. Also wir hätten uns gewünscht, wir hätten wenigstens eine Kaufoption oder ihn fest verpflichten können, aber Hoffenheim setzt große Stücke auf Maxi Bayer und das Einzige, was wir... warum wir über ihn überhaupt bekommen haben, war eben die Aussicht auf mehr Spielpraxis, mehr Spielanteile und die wird er bei uns meines Erachtens zweifellos bekommen.
Ja, da sehe ich auch einen Vergleich zu Omar Mamouche eigentlich so. Also da kann man froh sein, wenn der noch einmal eine Saison bei einem spielt, sozusagen. Also
den hätten wir jetzt auch gern gehabt, ehrlich gesagt.
Der war ja bei euch im Gespräch, ich weiß.
Ja, mehr oder weniger. Also er wurde eigentlich so ins Gespräch gebracht, aber ich fand diese Idee ganz toll, weil ich sagen muss, Salazar und Mamouche in der letzten Rückrunde bei euch zu sehen, das war schon eine Augenweide. Ja, war's. Also das muss ich sagen, am liebsten hätte ich beide je gesehen. Also Salazar bei Schalke, das passt auch nicht so.
Muss man mal abwarten. Also da geht es auch ums Geld. Also das ist auch der Grund, warum er wahrscheinlich jetzt nicht zu uns gekommen ist. Für Omar Mamouche diesen Schritt nach Stuttgart zu gehen, finde ich richtig für ihn tatsächlich.
Ja, also, hast du recht.
Ich mag ihn als Spieler sehr, als Mensch finde ich ihn auch ein bisschen kompliziert, aber ich wünsche ihm alles Gute und ich finde, das ist der richtige Schritt. So, wenn er in der zweiten Liga geblieben wäre, hätte ich mir gewünscht, dass er bei uns geblieben wäre. Aber jetzt hätte ihn nicht so gern bei euch gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich schon, aber na klar, für den Spieler, Stuttgart ist eine Mannschaft, da wird er auch seine Spielanteile bekommen und dann spielt er in der ersten Bundesliga. Wenn der Spieler das nicht machen würde und sagen würde, ey, pass auf, ich habe mich in St. Pauli verliebt und ich bleibe jetzt am Millern-Tor, wäre das natürlich sehr sympathisch, wäre aber, glaube ich, karrieretechnisch der falsche Schritt gewesen. Ja. Also da ist Stuttgart schon, das kann ich nachvollziehen. Stuttgart hat echt einen guten Schritt gemacht nach ihrem...
Ja, und die sind ja auch in der Lage, halt junge Spieler ranzuführen. Das ist ja, finde ich, so eine erste Liga neben Freiburg, der Verein, der das irgendwie kann. So. Und ich finde, das für ihn, der gehört da mittelfristig in die erste Liga, das sieht man einfach. Und das ist für ihn das Richtige auf jeden Fall.
Gut. Ja, absolut.
Tobi, wir sind schon ordentlich fortgeschritten in der Zeit. Vielleicht nochmal ein paar Worte zu Jan Zimmermann. Wir haben ihn jetzt schon immer mal angesprochen kurz. Wie gesagt, von Havelse gekommen, euer neuer Trainer, vorher Kenan Kocak, sag mal was zu dem Wechsel oder auch zur Spielphilosophie. Wie nimmst du ihn wahr?
Gerne. Also zunächst einmal zum Wechsel würde ich gerne was sagen. Also Kenan Kocak hat extrem viel verbrannte Erde hinterlassen. Kenan Kocak ist in meinen Augen ein Trainer, dem es um eine Sache geht. Und das ist die Person Kenan Kocak. Und das hat man bei uns dann halt irgendwann auch tatsächlich gemerkt und auch gespürt. Er hat in der Mannschaft auch viel verbrannte Erde hinterlassen, im ganzen Umfeld viel verbrannte Erde hinterlassen. Von daher war der Wechsel erstmal grundsätzlich notwendig und nötig. Jan Zimmermann ist eine charmante Lösung, eben weil er Hannoveraner ist, weil er hier in der Region schon erste Sporen sich verdienen konnte als Trainer. Ein lustiger Fun-Fact, er war eigentlich schon fest beim HSV. Er sollte dort im Nachwuchs arbeiten, hatte da auch schon einen unterschriebenen Vertrag, bevor er dann sich mit uns einig wurde und beim HSV diesen Vertrag wieder aufgelöst hat. Also der wäre fast bei euch in Hamburg gelandet, nur eben beim falschen Verein. Zeigt ja auch in gewisser Weise, dass er eine Qualität mitbringt, die auch für andere Clubs interessant ist. Seine Spielphilosophie, zumindest wenn man das mal bei Havelse zugrunde legt, ist tatsächlich, dass er versucht, sehr dominant zu spielen. Die Mannschaft ist darauf aus, dass sie die Bälle schnell erobert, dann über die Außen die Bälle nach vorne bringt und dann den Stürmer in der Mitte bedient. Das ist etwas, was wir in den ersten Spielen halt noch überhaupt nicht sehen konnten, weil wir A, die Bälle nicht erobert haben, sondern wir immer ausgekontert wurden. B, wir über die Außen keine Qualität hatten und in der Mitte dann ein Stürmer, der nicht in der Box war, weil er sich immer fallen lässt und das nicht funktioniert hat. Also die Spieler von Hannover 96 passten nicht zur Philosophie von Jan Zimmermann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der hat eine Vorbereitung. Das sollte dann der Trainer auch irgendwie merken. Das hatte er dann auch gemerkt, nur leider haben dann manche Transfers ein bisschen länger gedauert, als sie vielleicht hätten dauern sollen. Jetzt glaube ich aber, hat er eine Mannschaft beisammen Spieler, die er sich dann auch tatsächlich ausgesucht hat, die für sein System genau die Qualität mitbringen sollen, die wir vorher nicht hatten. Und daran wird er sich aber letztlich auch messen lassen müssen. Ja. Also er ist ein Trainer, der offensiv ausgerichtet ist. Und 4-3-3 ist ihm nicht fremd, wo wir dann wirklich über die Außen mit starken Spielern kommen, in der Mitte den Boxspieler haben. Das könnten wir, glaube ich, gegen euch noch nicht erwarten, weil das würde bedeuten, wir hätten den alleinigen Sechser, den werden wir nicht haben. Was wir für uns vielleicht vorstellen könnten, auf jeden Fall Viererkette lässt er spielen, das kann ich euch schon sagen.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen, als es auch im Testspiel jetzt in Wolfsburg rausgekommen. Klar, das ist auf jeden Fall
Viererkette. Ja, er wird mit 2 Sechsern wahrscheinlich spielen. Mit Sebi Ernst als zentralen Spieler hinter den Spitzen. Dann werden wir 2 Außen haben und den Stürmer in der Mitte. So, denke ich, könnt ihr uns erwarten.
Ja, okay. Also das ist übrigens auch eine gute Sache, die du gerade ansprichst. Also
Sebi Ernst hast du nämlich noch gar nicht angesprochen.
Ernst, habe ich noch gar nicht angesprochen.
Unser wichtigster Neuzugang, wie ich finde. Bei uns groß geworden in der Jugend, sich nicht ganz durchsetzen können, das geht ja vielen so. Ein paar Stationen gehabt, bei Fürth wirklich aufgeblüht, da mit großen Anteil an dem Aufstieg von der Spielvereinigung gehabt. Zu uns dann zurückgekommen.
Na, da waren die Fürther auch ein bisschen so überrascht, dass er zu euch geht, aber das war klar, weil er halt aus der Region kommt. So, das war immer die Aussage.
Das war auch der einzige Grund. Sonst gäbe es für einen Spieler seines Alters keinen Grund, beim Aufsteiger nicht zu bleiben, sondern zu Hannover 96 zu wechseln. Also das nur, weil er hierher kommt. Und ist für mich auch wirklich. Und jetzt kommen wir dazu mit Genki Haraguchi. Also ich glaube, dass er halt das Potenzial hat, Genki zu ersetzen. Meine Idee war eigentlich, dass Florent Muslija ihm dann noch zur Seite steht. Florent Muslija aber ist wohl das ewige Talent, das wir in Karlsruhe schon gesehen haben, gedacht haben, wir machen den zum gestandenen Profi. Jetzt mit dem verschossenen Elfer in Darmstadt wird es wahrscheinlich schwierig für ihn, in die Elf zurückzukehren.
Ja, okay. Ich fand es übrigens interessant, dass du gesagt hattest, dass euer Trainer jetzt quasi neue Spieler hat, die sein System können. Bei uns war es andersrum letztes Jahr. Also Schulz hat ja angefangen, mit einer Dreierkette zu spielen, hat dann irgendwann gemerkt, nach einiger Zeit, dass er mit dem Spieler Potenzial oder Material, echt ein Scheißname oder ein Scheißwort, aber
ja,
das recht kann. Und dann hat er quasi ja die Taktik umgestellt und ist ja auf dieses 4-4-2 mit Raute gegangen, was dann ja erfolgreich war auf Dauer. Also da war es andersrum so, ne? Also.
Als Himbo hat es ja versucht, aber es hat halt nicht, also er hat tatsächlich versucht, die Taktik so umzustellen, dass das mit dem Spieler, dass das mit den Spielern, die wir im Kader haben, möglich ist und abbildbar ist, aber war es dann nicht. Also ich glaube, dass natürlich der Ansatz zu sagen, wir, wobei das ist auch wieder so eine Philosophiefrage, ne? Wenn du sagst, du bist eine Mannschaft, du hast ein festes System, das brichst du vielleicht auch runter in, ich sag mal so, ab der U15, U17 und U19 bereitest du die Spieler darauf vor, genau auf dieses System, scoutest dann auch die Spieler, die du für dieses System brauchst, förderst die nochmal intensiver und die kommen dann in die Profimannschaft und haben genau das System, das sie seit 4 Jahren spielen. Das kann natürlich ein Erfolg sein. Ajax Amsterdam damals in den 90er Jahren ist damit genau erfolgreich gewesen. Barcelona hat es auch mal gemacht. Das heißt, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Nichtsdestotrotz finde ich es an sich natürlich positiv, wenn ein Trainer die Fähigkeit hat, zu sagen, okay, ich habe zwar eine Taktik im Kopf, aber meine Spieler passen dazu nicht. Kein Problem, ich passe meine Taktik an. Ist erstmal per se nicht schlecht und das hat ja bei euch auch wirklich großartigen Erfolg, auch jetzt trotz der schweren Abgänge.
Ja, ja, plus natürlich auch nochmal in der Winterpause die beiden Zugänge, der Zugang durch Omar Mamouche und der quasi Neuzugang durch Guido Buchstaller, der ja aus einer langen Verletzungszeit gekommen ist. Da kamen ein paar mehr Faktoren zusammen bei uns, dann, dass das erfolgreich wurde. Ne?
Ja.
Okay. Ja, also wir haben heute eine Sendung, die A ein bisschen lang wird, aber es ist heute einfach mal so, weil wir auch ein paar Sachen von
der Verzeihung
vorgestellt haben. Und die auch sehr, sehr sportlastig ist, was aber auch mal okay ist, finde ich gut. Vielleicht noch so zum Schluss hin die letzte Frage, so wie nimmst du denn, also ich glaube, wir haben jetzt erstmal einen guten Überblick bekommen, wie ihr, was bei euch los ist, so wo eure Problemzonen sozusagen gerade sind und wie gesagt, habt ihr unter der Woche, habe ich ja schon erwähnt, 3-3 gegen Wolfsburg gespielt. Ich weiß nicht,
eine bessere B11 wohlgemerkt,
ja,
ne?
Okay, also. Gut, aber ich sag mal, ja, okay, das stimmt, war jetzt natürlich nicht die erste Elf, aber trotzdem ist es ja erstmal unabhängig davon, wer da kommt, für euch ja vielleicht auch erstmal, ob man da Sachen ableiten kann. Also Tom Tribul war noch nicht dabei, der war in der Corona
Quarantäne.
In der Quarantäne, ja. Genau, also aber trotzdem kann man ja, ich glaube, da geht es ja auch stark um, wie soll ich sagen, um Erfolgserlebnis vielleicht sogar, wenn man jetzt gegen...
Ja, ich finde auch, das kann man als Erfolg werden.
Der genau. Ersten Liga und ein 3-3, darum geht es ja auch, glaube ich, halt.
Wobei man sagen muss, es hätte nochmal in der Nachspielzeit einen Elfmeter geben müssen für den VfL Wolfsburg, dann hätten wir wahrscheinlich verloren.
Okay.
Aber gut, das Leben findet nicht im Konjunktiv statt. Also von daher ist das 3-3 natürlich erstmal ein ordentliches Ergebnis gegen den Tabellenführer der Bundesliga. Ist ja nun mal egal, ob es ein B- oder A-Kader war. Es sind alle Spieler aus dem Kader von VfL Wolfsburg.
Richtig.
Von daher war das, glaube ich, schon ein sehr ordentlicher Auftritt. Wir haben auch Undua schon sehen können. Wir haben Lukas Hinterseher sehen können, der jetzt noch nicht erfolgreich war. Maxi Bayer hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Sebastian Ernst endlich mal ein Tor geschossen, weil er jetzt wieder nämlich weiter nach vorne gezogen ist. Muss man wissen, er hat bei uns bisher mit auf der Doppel-6 großteils gespielt. Das heißt, nach vorne, was eigentlich seine Stärke ist, war da nicht so viel möglich. Mhm. Gegen Wolfsburg dann gleich auf der 10 und ein Tor gemacht. Also das kann dann der Weg sein. Es war wirklich ein ordentlicher Test, finde ich. Und macht zumindest Mut, dass da jetzt ein paar Dinge unter Umständen besser laufen können als in den ersten
Spielen. Genau, und du sagtest ja von auch, Kerk hat noch nicht so die richtige Position, die Rolle gefunden, der hat ja auch zwei Tore geschossen, also eins aus dem Spiel heraus und eins
per Elfmeter. Auch, genau, ein Elfmeter, genau.
Ja, genau. Also ihr habt ja so Probleme gehabt, oder ihr habt euch ja episch über den verschossenen Elfmeter in Darmstadt in der letzten Sendung unterhalten und vielleicht ist ja Kerk derjenige, dass wenn er Stamm spielt, der dann die vielleicht schießen kann.
Ich hoffe, dass Lukas Hinterseher das macht,
wenn er spielt. Okay.
Gut. Ne, das also hat Marvin Ducksch bei uns auch in der Regel gemacht. Bei Bremen hat man ja auch gesehen, warum. Das war ja wirklich ein fantastischer Elfmeter, den er da verwandelt hat. Und das erwarte ich mir von Lukas Hinterseher. Aber auch, ich finde es immer ganz spannend, ich finde es ganz interessant und ganz nett, wenn der Mittelstürmer dann auch diese Verantwortung übernimmt und den Ball einfach reinhaut.
Gut, jetzt als allerletzte Frage, also nochmal kurz vorab zur Stadionsituation, um das nicht zu vergessen, weil wir haben ja mittlerweile wieder Spiele vor ZuschauerInnen. Ich weiß, dass bei St. Pauli alle 1140 Tickets weggegangen sind, quasi der, was gerade geht, ausverkauft ist. Ich weiß nicht, wie ist bei euch so der Zuspruch gerade im Stadion?
Ja, das ist nicht besonders gut. Es werden wohl wahrscheinlich 20.000 gegen euch kommen. Das ist schon mal sehr ordentlich. Wir hatten im letzten Heimspiel 8.600 Zuschauer.
Okay.
Oder Zuschauende, besser gesagt. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Interessanterweise hat Martin Kind mit einem Zuschauerschnitt von 36.000 geplant, was gar nicht momentan möglich ist mit der nur möglichen Auslastung. Die liegt bei knapp 25.000. Die haben wir bisher noch nicht voll gemacht und die werden wir auch gegen euch, denke ich mal, nicht voll machen. Mhm. Die Situation ist einfach folgende. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns ist es so, dass die organisierte Fanszene in diesen Spielen fernbleibt. Es gibt zwar vereinzelte Menschen aus der Szene, die dann auch den Spielen beiwohnen, aber so unser klassischer Fanblock, der ist leer. Die treffen sich zwar auch rund um das Stadion und schauen das Spiel gemeinsam, aber sie kommen halt nicht ins Stadion. Ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Das ist
bei uns also ganz genauso. Es gibt natürlich Vereinzelte aus der organisierten Fanszene, die natürlich da sind, aber der gemeinsame Support in erster Linie von der Süd logischerweise, von USP aus, der findet nicht statt und ich glaube auch, der wird lange nicht stattfinden, bis nicht annähernd irgendwie das Ding wieder voll ist.
So. Ja, also dieses Hashtag alle oder keiner,
ja, genau.
Ist, denke ich, immer noch sehr, sehr, sehr federführend. Ja, von daher ist natürlich die Stadionsituation, wie sie ist, also die Zuschauenden, die da hinkommen, haben sicherlich Freude an dem Spiel. Ich bleibe den Spielen allerdings auch fern. Es ist so, ich war in der vergangenen Saison, gab es zwei Spiele, es gab eigentlich drei Spiele, ein Spiel war aber nur für VIPs, es gab also zwei Spiele, die für die Zuschauer und Zuschauerinnen offen waren, wo man hätte Karten kaufen können, eins davon war das Derby, wo ich dann auch hingegangen bin und muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt gemerkt, Stadion ist tatsächlich für mich nur ein etwas Erstrebenswertes mit den Jungs, also mit denen man sich immer trifft. Und diese ganze Situation, die wir jetzt gerade haben, verhindert das halt irgendwo. Und es war für mich total surreal, wir haben das Spiel gewonnen, das war auch alles wunderbar. Im Stadion war es komisch, außerhalb des Stadions war es dann wie immer. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber für mich war damals die Entscheidung klar, dass ich sage, okay, solange die Situation so ist, wie sie ist, werde ich diesen Spielen nicht beiwohnen, weil es nicht mit den Menschen ist, zumindest nicht mit allen Menschen, mit denen ich sonst zum Stadion gegangen bin oder im Stadion mich getroffen habe, nach dem Stadion getroffen habe und mir dann tatsächlich etwas fehlt und ich dann tatsächlich lieber zu Hause gucke.
Okay, kann ich völlig verstehen. Ich hab
mich oder mit Jungs in der Kneipe, also das ist ja jetzt auch wieder möglich, das war ja lange Zeit auch nicht möglich, aber das ist jetzt wieder möglich, aber ich habe halt gemerkt, die Menschen machen das aus und 96 muss nicht im Stadion sein.
Okay. Also ich finde es generell richtig, dass die organisierte Szene nicht Support macht in irgendeiner Art, also auch so auf Schmalfeuer nicht. Das finde ich auch nicht richtig, würde ich nicht gut finden. Ich finde es auch eher komisch in anderen Fanszenen, die, wo das nicht voll ist, aber die trotzdem das volle Programm abspielen. Finde ich echt merkwürdig. Eher
komisch.
Ja. Finde ich dann eher das, was ihr da auch macht, also das liegt mir dann auch eher. Ich persönlich genieße das, ins Stadion zu gehen. Ich treffe auch viele Leute und ich finde einfach, also dieses, dieses Singen oder dieses Singen, das setzt so Sachen in mir frei, das hat mir total gefehlt irgendwie, ne? Also
fehlt mir auch, aber es macht bei uns halt keiner. Also und alleine singen kann man natürlich machen und versuchen die Menschen zu animieren, aber ich bin nicht der Capo, will das auch gar nicht sein und von daher, also das Singen in der Gruppe, das fehlt mir auch extrem, das muss ich ganz ehrlich sagen, weil das macht für mich dann auch im Besuch des Spiels aus. Also ich bin jetzt keiner, der auf die Haupttribüne geht und klatscht wie im Theater, sondern ich möchte dann schon Support und alles Mögliche geben. Das kann man natürlich auch alleine. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich möchte, dass alle Jungs wieder da sind.
Ja, also da bin ich ganz froh drüber, in einem Teil des Stadions zu sein, wo so seit, naja, ich würde schon sagen, 20, 30 Jahre gewachsene Strukturen sind. Die sind in der Lage, selbst auch einen Support hinzulegen, weil sie es noch kennen von früher. Insofern, da passiert einiges. Das macht mir Spaß.
Nee, bei uns leider nicht.
Okay,
bei uns
gut. Nicht. Okay.
Wobei, jetzt bin ich auch ein bisschen unfair bei dem Sieg gegen Regensburg. Ach Quatsch, gegen Regensburg, gegen Heidenheim. Da war schon, obwohl so wenig Zuschauer da waren, war schon Gesang. Also ist mir positiv aufgefallen. Aber es sind nicht meine Leute, die jetzt gerade da hingehen. Und ich bin halt in diesem Block, in dem unsere Supporter auch stehen. Und das fehlt mir. Deswegen ist es für mich eine Entscheidung zu sagen, nee, bevor die nicht wieder gehen, gehe ich auch nicht.
Ja, kann ich völlig nachvollziehen. Zum Schluss jetzt, Tobi, als letzte Frage, weil es mich nochmal interessiert, wie nimmst du St. Pauli gerade wahr?
Wie gesagt, ich bin sehr überrascht, dass ihr so gut gestartet seid. Ihr seid immer in Tabellendritte, habt den Tabellenführer, auch wenn es nur ja in Regensburg ist, die erste Niederlage beigebracht, nach vier Spielen in Folge mit Sieg. hätte gedacht tatsächlich, dass die Abgänge von Marmoush und Salazar euch schwerer treffen. Augenscheinlich ist es nicht so. Das spricht also dafür, dass euer Trainer es geschafft hat, in der vergangenen Rückrunde da irgendwie auch eine Einheit zu bilden. Ihr habt eure Mannschaft punktuell verstärkt. Sehr interessiert war ich an einem Neuzugang aus der dritten Liga, aus Verl, nämlich Lars Ritzka. Lars Ritzka ist der, den ich vorhin ansprechen wollte, als es darum ging, nochmal unsere A-Junioren aufzuzählen, die den Pokal geholt haben. Lars war einer davon. Mhm. Er konnte sich dann bei uns nicht durchsetzen. Und ist bei euch ja auch eher der Backup. Paccarada ist einfach in meinen Augen zu stark.
Ja,
ist auch. Zeigen ja auch die Spielanteile. Aber ihr habt damit echt einen ordentlichen Backup. Und ich freue mich für Lars, dass er es jetzt geschafft hat, in einen Zweitligakader zu kommen.
Also er ist auch eingewechselt worden gegen Regensburg. Und ich hatte genau vor dem Regensburg nämlich das Gespräch geführt mit einigen Leuten über Lars Ritzka. Ich meine, so schade, an Paccarada ist gerade nicht vorbeizukommen. Man hört gar nichts mehr von ihm. Ist aber auch klar, wenn man halt nicht spielt. Und dann ist er aber eingewechselt worden. Das fand ich gut für ihn. Und ich kann ihn halt noch gar nicht richtig einschätzen, tatsächlich.
Na, ich freue mich für ihn. Wie gesagt, bei uns in der Jugend groß geworden, hat seit 2014 bei uns gespielt, ist dann halt A-Jugend-Pokalsieger geworden, hat in der zweiten Mannschaft dann ein bisschen kicken dürfen, aber ihm wurde halt attestiert, dass es für den Profikader nicht reicht, wobei man sagen muss, das war zu einer Zeit, wo wir noch in der ersten Bundesliga gespielt haben. Mhm. Und ich glaube, für Lars ist das ein guter Schritt, jetzt auch dann bei euch im Kader zu sein. Und ich glaube, ihr werdet noch Freude an Lars Ritzka haben.
Ja, genau. Also schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also solange Paccarada fit ist und jetzt auch so die Form hat, ist einer der besten Linksverteidiger. Und gibt es leider kein Vorbeikommen gerade.
Nee, aber ihr braucht ja auch einen starken Backup.
Und klar. Genau, das ist ja auch mal so eine Sache, wenn man erfolgreich sein will, dass man immer, also das haben wir auch gerade tatsächlich, wenn was von der Bank kommt, hat man nicht das Gefühl, dass da irgendwas abflacht irgendwie an Leistung. Das ist ein gutes Gefühl, das hatten wir lange nicht.
Das glaube ich. Das spricht auch sehr für euch. Deswegen, ich beurteile das sehr positiv halte euch auch für den klaren Favoriten im Spiel gegen uns, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen schade finde ich, aber das liegt auch nur an meiner Emotion, dass Jackson immer noch so viele Probleme hat mit seinem Körper, möchte ich mal sagen, dass er da irgendwie, ich befürchte auch, das wird bei ihm nicht mehr. Also ich meine, der wird jetzt auch 30 im kommenden Jahr. Also da ist wahrscheinlich die beste Zeit vorbei. Außerdem erscheint ihr mittlerweile einen völlig anderen Spielstil zu favorisieren, nämlich dass ihr aus der Innenverteidigung auch eine Spieleröffnung haben wollt.
Genau.
Und die hast du halt mit Jackson in keinster Weise leider.
Genau, also die haben wir jetzt, also genau, das ist halt das Spielsystem von Schulle, das hat er schon geprägt und ich bin mal gespannt. Also wie gesagt, ich wünsche Jackson alles Gute und ich hoffe, dass er schnell wieder fit ist. Ich glaube nur nicht, dass er wahrscheinlich bei uns in Zukunft haben wird auf Dauer.
Glaube ich auch nicht.
Aber wer weiß, manchmal geht das auch ganz schnell, weil andere auf einmal verletzt sind oder so, weiß man nicht. Auf jeden Fall, das dauert auch noch ein bisschen, bis der wieder da ist.
Aber Jackson ist ein feiner Kerl, also ich wünsche ihm tatsächlich nur alles Gute. Ja. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn er, weil ich glaube, zu Profi reizt nicht mehr, wenn er nochmal so, ich sag mal, vielleicht findet er noch 2 Jahre irgendwie einen Drittligisten und kommt dann zu uns und macht in der zweiten Mannschaft nochmal so ein bisschen den Erfahrenen, der die jungen Spieler an die Hand nimmt. Das fände ich irgendwie sexy. Ich mochte ihn immer sehr, nur wie gesagt, Spieleröffnung ist nicht seins und damit ist er halt eigentlich auch nicht geeignet, um den modernen Innenverteidiger zu geben, den ihr jetzt ja auch braucht, den wir haben wollen. Und also das dafür reizt nicht.
Glaube ich auch nicht. Aber wir schauen einfach mal. Also wie gesagt, er ist auf dem Weg, sich wieder an die Mannschaft zu kämpfen gerade. Tobi, jetzt haben wir das echt richtig lange gemacht. Wir beide gucken Samstag das Spiel von dem Fernsehgerät. Ich überlege noch mal.
Auf jeden Fall.
Ich weiß, dass Yannick im Stadion sein wird am Samstag.
Hat er gesagt, genau. Und er ist in Hannover,
Dass wir den vielleicht am Montag mit dazu holen, dass wir, zum einen das, was wir so am Fernseher erlebt haben, sportlich besprechen, aber auch mal Yannick quasi befragen, was im Stadion los war. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut.
Würde ich mich sehr darüber freuen. Ich hoffe, dass Yannick eine schöne Zeit bei uns im Stadion haben wird. Ich hoffe nicht unbedingt auf Punkte für Yannick oder für euch, aber ich wünsche ihm trotzdem, dass er richtig viel Spaß hat und dass die den Blog auch so ein bisschen stimmungsvoll machen.
Ja, alles klar. Tobi, vielen Dank. Wir sprechen uns Montag wieder.
Ich habe zu danken, ich freue mich drauf.
Für deine Zeit und wünsche dir einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch. Tippt ihr gar nicht mehr? Macht ihr das nicht mehr?
Mache ich ab und zu, hatte ich heute keine Lust drauf.
Okay, ist auch besser so.
Willst du
tippen? Nee, auf keinen Fall. Verzeihung, ich habe es gar nicht angesprochen. Streichen wir das einfach.
Ich hätte einen Tipp, aber ich...
Aber dann will ich es hören,
Ich tippe 3-0 für St. Pauli. Weil es ist noch zu früh für euch. Es ist noch nicht genügend Zeit, um sich einzuspielen mit den neuen Spielern auf der 6 auch. Und ich glaube, bei euch wird sich was bewegen, aber noch nicht jetzt.
Vielleicht hast du recht. Ich finde den Tipp zwar relativ hoch.
Mhm, ja. Ich bin aber, immer sehr defensiv. Ich bin gerade ein bisschen, ich komme letzten Spielen ein bisschen mehr aus mir heraus. So, das ist eigentlich meine Art.
Ja, mach weiter so, nur nicht gegen uns.
Ja, okay. Willst du noch mal einen loswerden, oder?
Ich traue mich jetzt gar nicht. Also du sagst 3-0 für St. Pauli. Also grundsätzlich, wenn wir den Trend natürlich nehmen, müsstet ihr, wie gesagt, ihr seid für mich klarer Favorit und der Sieg gegen Regensburg, auch wenn es nur Regensburg war, es war der Tabellenführer, wird euch Auftrieb gegeben haben. Ich gehe davon aus, dass 96 nicht zwingend gewinnt. Mehr will ich nicht sagen.
Okay, gut, ist auch okay. Tobi, ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir sprechen gleich nochmal kurz nach der Sendung miteinander. Bleibt mal drin.
Ja, gerne.
Ich verabschiede mich aber schon mal von den Hörerinnen und ja, wünsche allen ein schönes Spiel am Samstag, entweder im Stadion oder vor dem Fernseher, egal wo ihr seid. Bleibt gesund, Forza und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.